Herzlich willkommen zum Podcast Nähkästchen Qualitative Forschung. Mein Name ist Majo Banczyk und heute gibt es den zweiten Teil meines Gesprächs mit Birgit Weil. Kurz zur Erinnerung, sie ist Professorin für praktische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen und wir haben über ihre Forschung zur Bestattungspredigt in Baden-Württemberg gesprochen. In diesem Teil des Gesprächs wenden wir uns gerade der Forschungspraxis bei der Bedeutung von Biografien zu. Biografieforschung als Methode der qualitativen Sozialforschung ist mir geläufig, ist wahrscheinlich auch einigen Zuhörenden sehr geläufig. Wie ist das denn? Also wie macht man das denn, die Biografie auszudeuten anhand einer erzählten Biografie, die nicht die Biografie der Person, die sie erzählt ist, wenn das gerade Sinn ergeben hat für Sie?
Ja. Also da kann man auch methodisch sehr viel lernen, etwas aus der Literaturwissenschaft, aus der Biografieforschung, also Verhältnis auch Autobiografie, Biografie und das, ich sag mal, es gilt der, das ist ja bei Interviews, die man bei biografischen Leitfadeninterviews oder so oder narrativen Interviews auch so, dass man im Grunde das aus diesem Text heraus rekonstruiert. Mhm. Und eben gar nicht so sehr oder gar nicht eigentlich fragt, was nach dem, was hinter diesem Leben, hinter diesem erzählten Leben steht, sondern das erzählte Leben ist das Leben, das ist die Biografie. Mhm. Und dann versucht eben, diesen Text ja zu lesen, zu interpretieren, aufzubrechen und so ein Text ist eben sehr komplex, ne? Das ist klar.
Das ist spannend. Also da wäre meine nächste Frage tatsächlich, wie hält man es in so einer Form der Interpretation oder Analyse auch mit der Reflexionsebene? Also ich habe im Hinterkopf, ich muss einfach durchaus auch immer mitreflektieren, was ich so an Kontext oder drumherum der Situation, wie auch immer man das jetzt konkret nennen möchte, habe. Was ja in dem Fall auch relativ spezifisch ist. Also das heißt, wir haben eine Pfarrerin, einen Pfarrer, die über ein Leben einer Person erzählt, die sie nicht mal unbedingt ausgiebig gekannt hat. Also gerade in größeren Städten ist das Verhältnis ja oftmals dann nicht mehr so intensiv. Spielt sowas dann in der Analyse auch eine Rolle?
Ja, das spielt eine große Rolle. Also auch, das ist ja auch immer die Frage nach den Informanten, ne? Also woher bekommen Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Informationen über eine Person? Und manche Pfarrerinnen und Pfarrer sagen, ja, das ist ganz schwierig mit so einer biografischen Predigt, wenn ich die Person kaum oder gar nicht gekannt habe. Ja. Und es gibt auch Angehörige, die beim Gespräch vor der Bestattung manchmal sagen, wir haben da schon mal was vorbereitet. Und dann gibt's so einen Zettel mit einem Lebenslauf. Und oder auch man merkt manchmal als Pfarrperson, dass die Angehörigen bestimmte Dinge einfach, na klar, die filtern, ist ja klar, die selegieren, aber dass die einem im Grunde genommen Sachen erzählen, die die man so ein bisschen auch als Öffentlichkeitsarbeit der Familie verstehen kann. Und da geht es eben auch noch mal sehr darum, dahinter zu fragen oder auch zu überlegen, ob ich jetzt in einem Bestattungsritual im Grunde das bürgerliche Leben mit auch seinen Werten reproduziere oder ob ich dann noch mal eine andere Perspektive reinbringe. Ja, und da würde ich mich immer für diese andere Perspektive stark machen. Es geht nicht darum, das abzuwerten, wenn einer Vorstandsvorsitzender war und Vorsitzender des Schützenvereins und was es auch alles gibt. Es geht nicht darum, das abzuwerten, aber es geht darum, auch noch mal andere Perspektiven ins Spiel zu bringen, was eigentlich zählt, wofür was in einem Leben wichtig ist. Ja, und da würde ich sagen, da braucht man eben sehr viel Deutungskompetenz und natürlich auch Sprachkompetenz und ja, und Fantasie, nicht zuletzt. Fantasie und Kreativität.
Geben Sie eigentlich die Ergebnisse Ihrer Forschung auch zurück an die Priesterinnen und Entschuldigung, jedes Mal.
Sie sind katholisch, oder?
Ja, also ich war es, muss ich ja dazu sagen, aber genau. Ja. An die Pfarrerinnen und Pfarrer, geben Sie das da auch zurück oder in die Ausbildungsstätten? Also so, was Sie an Erkenntnissen gesammelt haben und sagen können, naja, hier, da habe ich auch gesehen, dass Angehörige beispielsweise unzufrieden waren. Vielleicht sollten Sie sich überlegen, das anders zu machen. Da hätte ich einen Vorschlag. Oder ist es bei, spielt es bei Ihnen in der Forschung jetzt erstmal keine Rolle und Ihre Forschung gibt es und alle anderen können dann überlegen, ob und was sie daraus machen?
Ja, nee, das ist wirklich eigentlich ganz schön in der praktischen Theologie, dass sich wirklich viele dann auch dafür interessieren. Also viele, die diesen Beruf ausüben. Ich dann auch eingeladen werde zu Fortbildungen von Pfarrerinnen und Pfarrern. Und mit denen dann einen halben oder einen ganzen Tag an diesem Thema arbeite. Und das Gute ist ja, dass es jetzt nicht, das ist ja klar, anonymisiert. Also es, man kann da, es geht nicht direkt an die Personen zurück, über deren Predigten wir dann da sprechen. Auf dieser Grundlage ist es, glaube ich, wirklich für viele gut möglich, auch, sag mal, Kritik wahrzunehmen und sich selber kritisch zu befragen. Und das ist ganz spannend und also ist dann auch nochmal für meine Forschung ganz wichtig, dass manche Pfarrerinnen und Pfarrer plötzlich auch eine Idee haben, wie es zu einem ganz bestimmten Ergebnis gekommen ist. Mhm. Ja? Und das auch ein bisschen immer mit sich, mit der eigenen Praxis abgleichen und dann auch das als eine Gelegenheit wahrnehmen, über Fragen und Schwierigkeiten im Blick auf ihre eigene Bestattungspraxis miteinander auch ins Gespräch zu kommen. Ne? Da ist es dann nicht nur ich jetzt als Expertin, sondern ich bin ja gar nicht die Expertin, weil ich nicht jede Woche eben Bestattungen durchführe, sondern eben, dass sie dann untereinander auch ins Gespräch kommen. Aber da war auch meine Clusteranalyse zu diesen eschatologischen Typen. Mhm. Irgendwie ganz, also gesprächsproduktiv, ja. Also mal so ein Tortendiagramm, das macht schon was her, ja. Und dann haben immer alle irgendwie überlegt, in welches Kuchenstück sie sich jetzt da einsortieren würden. Dann gab es immer auch so einen Gesprächsgang, dass es ja ganz doof ist, wenn man so Schubladen aufmacht, ne. Und dann habe ich immer wieder auch gesagt, ja, es sind eben Typen, die gibt es so gar nicht in Reinform und in Wirklichkeit, sondern es sind nur, sag mal, Wahrnehmungshilfen. Es hat vielleicht einen heuristischen Wert. Und dann kam man auch wirklich immer in so eine produktive Phase hinein, dass auch Pfarrerinnen und Pfarrer dann gesagt haben, ja, okay, ich bin eher dieser präsentisch-eschatologische Typ und vielleicht, und so bleibe ich auch. Und ich, das ist auch etwas, was zu mir gehört. Aber vielleicht überlege ich doch auch mal, ob ich da nicht eine Lehrstelle habe, an der ich noch weiter arbeiten kann, nämlich die futurische Eschatologie. Das war eigentlich auch immer sehr schön. Und es ist natürlich toll, wenn sich Menschen für diese Forschung interessieren. Ne? Das ist schon auch immer ein gutes Gefühl.
Ich habe jetzt noch eine, ich nenne es jetzt einfach mal Doppelfrage an Sie, weil einerseits würde mich interessieren, woran Sie erkannt haben, dass Ihre Forschung jetzt vorläufig, muss man ja immer sagen, fertig ist, also sozusagen das Ende Ihrer Forschung. Wobei ich das eigentlich auch direkt damit verknüpfen würde, dass Sie mir auch schon verraten haben vor unserem jetzigen Gespräch und das jetzt haben auch anklingen lassen, dass Sie eigentlich gerne an diesem Thema weiter forschen würden. Vielleicht könnten Sie da ein bisschen was dazu sagen, also zum einerseits der Beendigung des Forschungsprojekts und dem Ende der Forschung und dann aber eben ihrem Wunsch, da noch weiterzumachen. Ist ja auch so ein bisschen ein Spannungsverhältnis an der Stelle, interpretiere ich jetzt einfach mal.
Ja, das ist so ein das ein Thema dann, auch wenn es schon gut beforscht ist, manchmal dann nicht einfach loslässt, sondern dass man da immer noch mal, merke ich dann also an mir selber, dass ich da immer noch mal mit in Gedanken dranhänge und dass ich auch denke, ah, das war ja so interessant und da möchte ich noch mal tiefer einsteigen. Und das ist eben diese Frage nach der Biografie-Deutung. Und ja, also manchmal hat so das Ende eines Forschungsprojekts ja auch so ganz banale Gründe, einfach, dass die Mitarbeiter nicht mehr da sind, dass man die Ressourcen jetzt erstmal nicht mehr hat oder dass man eben andere Dinge tun muss, einfach weil man das zeitlich nicht mehr so budgetieren kann. Mhm. Aber dieses Projekt, was Sie eingangs erwähnt haben zur Desakralisierung von Texten. Da möchte ich eben nochmal an der Bestattungspredigt arbeiten und danach schauen. Also Predigten haben ja immer neben der Biografie auch einen Text. Das ist manchmal nur ein Vers aus der Bibel klassischerweise. Manchmal ist es aber auch ein literarisches Zitat. Mhm. Und da möchte ich jetzt nochmal genauer auf dieses Wechselspiel zwischen eben diesen Text, als der eine Deutungsperspektive hineinbringt in das Ritual und der Biografie in dieses Wechselverhältnis genauer anschauen. Und das wäre so eine Art These. Sie haben es sicher schon an der Schreibweise D-Sakralisierung gesehen, dass es ein bisschen so ein praxistheoretischer Zugang ist. Mhm. Also zu gucken, inwieweit vielleicht der Text desakralisiert wird einerseits, indem sein Deutungspotenzial auf die Person übertragen wird in der Predigt und umgekehrt, wie vielleicht die Person sakralisiert wird, dadurch, dass eben mal das Wort eines Apostels am Leben des Verstorbenen quasi anschaulich geworden ist, aber wie auch Desakralisierungsprozesse da in der Hinsicht laufen, dass sich Texte dadurch auch ein Stück weit vielleicht verbrauchen in ihrem Anwendungsbezug. Mhm. Ne? So, das würde ich gerne mal nochmal genauer angucken. Und dann eben, wenn man wirklich das ernst nimmt, dass die Bestattung ein Ritual ist, das heißt ein ganz komplexer Text, ne, und nicht nur ein Textmanuskript, dann muss man eben auch stärker nochmal das Drumherum, das Ritual im Ganzen mit einbeziehen in die Interpretation. Und da würde ich dann eben gerne auch noch mit ethnografischen Methoden weiter forschen. Das hatten wir eben gar nicht da in dem anderen Bestattungsprojekt.
Das würde für Sie vermutlich dann bedeuten, an ganz vielen Bestattungen teilzunehmen, oder?
Ja. Ja. Ja, das ist sowieso, das ist so ein Problem immer mit der Zeit, ne? Also es wär für mich jetzt kein Problem, an Bestattungen teilzunehmen, sondern das ist schon qualitative empirische Forschung ist kolossal zeitaufwendig, das muss ich ja gar nicht sagen. Und einerseits bin ich ja unheimlich glücklich, dass ich das so mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Team machen kann. Aber oft bin ich auch sehr, sehr traurig, weil ich dann zu Hause bleibe und die Mitarbeitenden sind im Feld. Ja, das, ja, aber ich versuche, was geht.
Ich bin da jetzt direkt einfach ein bisschen tatsächlich an diesem an Bestattungen teilnehmen, kurz hängen geblieben, also für mich selber, weil ich so in mir selber gerade so eine Diskrepanz merke zwischen mit der Frage, ist das denn, also ist das angemessen, kann man das machen, darf man das machen?
Also Bestattungen sind öffentliche, ich will jetzt nicht sagen Veranstaltungen, aber öffentliche Gottesdienste, ja. Das ist keine geschlossene Gesellschaft, es ist kein Familienfest, Ja, mhm. Es ist, man kann da teilnehmen. Ist natürlich jetzt in Zeiten von Corona ein großes Problem, wo es auch um die Zahl von Menschen geht, die daran teilnehmen dürfen. Aber im Grundsatz kann man da auf jeden Fall hin. Mhm. Deshalb steht es auch eigentlich in der Zeitung. Mhm. Und natürlich muss man bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. Also muss ich da, aber das gilt ja auch für jede Feldforschung, dass man sich da angemessen in dieses Feld da einbringt und dass man auch, das mache ich eigentlich immer auch, das vorher ankündigen. Also sag mal, das auch besprechen mit Gatekeepern, sei es der Bestattungsunternehmer, sei es Pfarrer, Pfarrerin oder sei es dann auch sogar direkt mit den Angehörigen, das zu besprechen. Mhm. Ja. Und da ist eigentlich eine ganz große Offenheit. Also vielleicht auch einfach, weil wir auch Pfarrerinnen und Pfarrer ausbilden. Mhm. Ja, das hängt vielleicht schon damit zusammen, dass da einfach dann auch ein großer Vertrauensvorschuss ist, dass man sich da angemessen verhält, dass auch die Mitarbeitenden, auch selbst wenn es Studierende sind, dass die wissen, wie man sich da bewegt in dem Feld. Und auch, dass Menschen sagen, ja, da können die ja dann auch was lernen und da sind wir mit dabei.
Das ist jetzt tatsächlich was, das mich sehr überrascht. Also ich hätte mir vorgestellt, dass es relativ schwierig ist, da dann so eine Offenheit der beteiligten Angehörigen auch zu bekommen oder zu auch diesen Vertrauensvorschuss dann zu erhalten, weil das ist jetzt meine subjektive persönliche Wahrnehmung, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Bestattungen eigentlich was sehr Privates sind. Also privat schon auch in einem Rahmen von jede Person, die den oder die Verstorbene gekannt hat, ist eingeladen, dazu zu kommen. Aber dann eben als vollkommen fremde Person, die da überhaupt keine Assoziation zu hat, da wäre mein erster Gedanke, weiß ich nicht. Finde ich, also ist für mich jetzt schwierig ich sage das jetzt auch gleichzeitig aus der Position als Forscherin, da wüsste ich jetzt nicht, wie ich mich wohl damit fühle, aber wahrscheinlich liegt darin auch nochmal ein Unterschied zu mir und den Theologinnen, die Sie ausbilden, dass da eben schon mal ein bisschen mehr Schulung auch dabei ist. Also beziehungsweise, dass sie das in ihrem Studium und ihrer Ausbildung einfach auch schon etwas mehr mitbekommen.
Ja, was also jetzt Studierende ja schon relativ früh in ihrem Studium machen, sind Praktika, ja. Und dann sind sie eben, werden sie einem Pfarrer, einer Pfarrerin quasi zugeordnet und sind da 4 Wochen, machen alles, was Pfarrerinnen und Pfarrer machen und werden in dieser Zeit eben auch mentoriert. Mhm. Da geht es schon sehr stark um die, auch ein bisschen um eine Selbstklärung. Kann man sich diesen Beruf vorstellen, mhm. ja, oder nicht? Nicht alle kommen aus einem Pfarrhaus und haben das irgendwie schon miterlebt. Und da ist es auch nochmal wichtig, das in einer anderen Rolle mitzuerleben. Und nochmal einfach auch, also so ein Pfarramt ist unglaublich vielfältig, ja. In der Altenheimseelsorge habe ich einen völlig anderen Arbeitsplatz als in einer Gemeinde mit jungen Familien. Mhm. Und sag mal, diese unterschiedlichen Bereiche kennenzulernen, auch die Vielfältigkeit dieses Berufsbildes. Und da findet man sich immer schon in so eine Rolle ein. Ja, ich bin halt die Praktikantin und dann läuft man immer mit dem Pfarrer mit und der stellt einen vor und sagt, hier, das ist ja die Praktikantin und die wird später auch mal Pfarrerin. Und dann ist man eingeführt, auch in einer ganz starken Weise in dieses Feld. Ja, es ist dann zum Teil sogar schon so, dass einem da sehr, sehr viel auch zugetraut und zugemutet wird, wo man dann sagt, ah, Moment mal, ich studiere ja noch. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, das ist vielleicht bei Medizinstudierenden auch ganz ähnlich, weiß es nicht, denke ich mal, manchmal, dass so die sogenannten bürgerlichen Expertenberufe sind, wo das dann häufig so ist. Und dann kann man sich ja auch immer in Nähe und Distanz selbst verorten. Also ich werde natürlich als Forscherin die den Verstorbenen nicht gekannt hat, die Hinterbliebenen nicht kennt, werde ich mich nicht da in die erste Reihe drängeln und irgendwie da viele Tränen vergießen oder so, sondern mich eben zurückhalten. Und das kann man da in diesem Raum sehr gut machen. Aber ich denke mir, das ist so bei der Erforschung von Ritualen ja auch eigentlich schon erprobt, dass man eben teilnimmt, aber eben auch beobachtet und da permanent auch diese eigene Rolle reflektiert in Nähe und Distanz. Und ja, denke, da haben Sie sicher auch Übungen.
Damit glaube ich schon auch ja. Nur ja, es ist glaube ich einfach dieses Thema Tod und Bestattung, das einfach noch nicht so oder in meinem Umfeld zumindest nicht ganz so häufig und ausgiebig besprochen wird. Also ich glaube, da liegt dann gerade eben auch der Unterschied von meiner Verwunderung und naja, vielleicht ist es für mich dann nochmal anders einfach, mich dazu entfremden ein Stück weit auch. Also gerade jetzt in terms of ethnologischem Arbeiten. Aber das, ich finde es unfassbar spannend. Also das ist, ich finde das auch gerade irgendwie sehr schön, wie sich da ein Spannungsfeld eben zwischen dem, was Sie gerade erzählt haben und meinem eigenen Wissen um und auch eigenen Wissen mit gerade ethnografischem Arbeiten aufmacht. Also das, ich kann es einfach nur wiederholen. Ich finde es super spannend.
Schön.
Meine Frage, also ich würde tatsächlich jetzt so ein bisschen langsam Richtung Abschluss kommen und eine der wichtigsten Fragen, die ich ganz gerne stelle, ist, was würden Sie denn anderen Forschenden mit auf den Weg geben? Also für Ihre Forschung oder einfach beim Forschen oder auch was ganz Allgemeines. Gibt es da was, was Sie auf jeden Fall wichtig finden und das sagen möchten?
So, weiß ich gar nicht. Also ich finde, es macht unheimlich Spaß. Ja, es ist irgendwie, es zieht einen eben als ganze Person mit hinein. Das ist so, das ist unheimlich aufregend und interessant. Und da ist vielleicht eher nochmal so als jemand, der sich ja, das war ja auch so ein bisschen unser Einstieg, sich erst im fortgeschrittenen Lebensalter die Methoden und so angeeignet hat. Und da auch, sag mal, es bleibt auch immer noch so ein bisschen ein Gefühl als praktische Theologin, dass ich vielleicht auch ja so gewissermaßen auf dem zweiten Bildungsweg erst die qualitativen Methoden und so wahrgenommen habe, erst relativ spät. Das ist auch etwas, was sich fortsetzt bei Promovierenden, die das auch eben in ihrem ganzen Studium nicht kennengelernt haben. Wir versuchen jetzt immer auch subversiv, das irgendwie schon so ein bisschen, obwohl es nicht im Modulhandbuch steht, immer schon mal in die Lehrveranstaltungen unterzubringen. Und auch die Studierenden sind dann oft schon angefixt, ne, und sagen, ah, kann ich nicht was Empirisches machen? Sag ich, ja, müssen wir aber gucken, dass das irgendwie seriös begleitet ist, dass das irgendwie kein Unsinn wird. Aber was da immer auch noch bleibt, nehme ich eben auch wahr in der Begleitung von Studierenden und eben vor allen Dingen Doktorandinnen und Doktoranden, dass da vielleicht manchmal so ein bisschen so viel Respekt vor den Methoden bleibt. Das ist natürlich immer gut in der Wissenschaft, Respekt vor den Methoden, aber doch auch in einer Weise, wo ich manchmal denke, die Methoden müssen passend gemacht werden für die Forschungsfrage und für das Forschungsfeld. Mhm. Und da würde ich auch manchmal so ein bisschen was Spielerisches eher empfehlen als so ein Rigorismus. Ja, ist es jetzt, also man kann nicht alles Mögliche mischen und so, aber man muss seine Werkzeuge passend machen und darf die nicht zu stark irgendwie ausstellen und also so, das nicht zu zwanghaft mit diesen Instrumenten umgehen. Das würde ich so sagen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht unangemessen, aber
überhaupt nicht. Ja. Ich würde Ihnen da sehr zustimmen. Also da sind wir auf jeden Fall schon mal zu zweit.
Ja, also was nicht passt, muss passend gemacht werden. So.
Ja, haben Sie, genau, also gibt es sonst noch irgendwas, was Sie nochmal ansprechen wollten, was wir jetzt überhaupt nicht angesprochen hatten?
Ja, was so vielleicht immer so ein bisschen am Rande vorkam, aber was aus meiner Sicht schon auch ein ganz wichtiges Thema ist, ist die Frage nach empirischer Erforschung von Religion. Also wie kann man eigentlich Religion empirisch fassen, ohne einerseits in einer säkularisierten, individualisierten Welt Menschen permanent als Theologin Religiosität zu unterstellen, aber auch nicht einfach nur in solche schlichten, sagen wir, kirchensoziologischen Wahrnehmungen zurückzulaufen, die man auch noch, die auch immer noch gemacht werden, die aber auch, denke ich mir, wirklich nicht weiterführen, dass man im Grunde genommen als Religion dann abfragt, die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft, die Zustimmung zu bestimmten Glaubenssätzen und die Häufigkeit etwa der Teilnahme an religiösen Ritualen. Ja. Mhm. Sondern eben dieses Individuelle mit in den Blick zu bekommen. Also das ist so eine Frage, die eben am Religionsbegriff hängt, und das ist sehr, sehr fluide. Und da haben wir habe ich mit zwei Kollegen zusammen vor 8 Jahren einen Arbeitskreis gegründet, empirische Religionsforschung, der auch ein Verein ist. Also wir haben uns mal so ein Vereinshandbuch gekauft und dann einen Verein gegründet. Und der hat mittlerweile 75 Mitglieder und es sind überwiegend praktische Theologen, Theologinnen, aber wir haben auch ein paar Soziologen dabei und auch ReligionswissenschaftlerInnen, aber da könnten wir noch mehr von der Breite der empirischen Sozialforschung auch profitieren. Ja, aber da ist immer die Frage nach dem Religionsbegriff und ja, die Frage nach der Frage, auf die Religion versucht, eine Antwort zu sein. Ne? Das ist nochmal so eine ganz besondere Schwierigkeit, mit der wir da umgehen.
Das glaube ich sofort. Das ist, es ist ja auch sehr vielschichtig. Also ich finde, es kam jetzt auch in Ihren Beschreibungen über Ihre Forschung rüber. Das ist ja nicht ganz einfach und wie so vieles nicht mit einer einzelnen Methode beforschbar, sondern da braucht es einfach viele, viele Augenpaare, viele Köpfe, die darüber nachdenken, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie heute hier mit mir gesprochen haben und vor allem auch Ihre Einsichten, Ihre Erkenntnisse mit uns geteilt haben. Und wenn ihr mehr über Birgit Weils Arbeit erfahren wollt, schaut einfach mal auf ihrer Seite, auf den Seiten der Evangelischen Theologie der Uni Tübingen vorbei. Und wenn wir beide euch qualitative Forschung schmackhaft machen konnten, was wir sehr hoffen, findet ihr auf jeden Fall weitere Infos dazu auf der Homepage des Methodenzentrums der Uni Tübingen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Weil. Ich bedanke mich beim Zuhören und wünsche alles Gute.
Ja, ich danke.